Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein. Guten Morgen. Michael Bord ist prominent, vor allem bei denen, die selbst prominent sind oder die großen Einfluss haben. Manch ein Vorstand und manch eine Führungskraft hat seine Seminare besucht. Aber Michael Bord, 1960 in Hamburg geboren, Philosoph und Jesuit, beschränkt sich nicht aufs Exklusive. Er schreibt auch Bücher, die sich an alle richten. Oder er ist hier und heute zu hören in Ihren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Herzlich willkommen zu einem Gespräch über, Achtung Neudeutsch, Leadership und Resilienz, auch und gerade vor dem Hintergrund einer Krisen- und Kriegszeit. Er schreibt viel und seine Bücher beginnen im Titel oft mit »Die Kunst«. Also die Kunst, die Eltern zu enttäuschen, vom Mut zum selbstbestimmten Leben. Oder die Kunst, sich selbst auszuhalten, ein Weg zur inneren Freiheit. Oder die Kunst, unserer Sehnsucht zu folgen, Spiritualität in Zeiten des Umbruchs. Oder die Kunst, sich selbst zu verstehen, den Weg ins eigene Leben finden. Ein philosophisches Plädoyer. Letzteres habe ich gelesen und es ist die Grundlage für das Gespräch mit dem Philosophen und Priester Michael Bord. Ein Gespräch, das wir in München aufzeichnen bzw. aufgezeichnet haben. Michael Bord ist Jesuit. Er ist einer der beiden Leiter des Instituts für Philosophie und Leadership. Er kümmert sich um Führungskräfte, um Meditation, um innere Freiheit. Und so ist der Bogen unseres Gesprächs weit gespannt. Wir sprechen über Leadership, über gute Führung, schlechte Führung, über Krisen und Kriegszeiten, auch über Dankbarkeit, auch oder gerade in solchen Zeiten. Und wie wir uns stärken können in Zeiten, wo es womöglich auf Stärke ankommt. Michael Bord, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Guten Morgen.
Sehr gerne, guten Morgen.
Herr Bord, in Seminaren und Workshops für Führungskräfte sprechen Sie über werteorientiertes Führen in Unternehmen, kurz und kritisch und bisschen böse gefragt, ist das der Ausverkauf der Philosophie ans große Geld?
Nein, das ist der Einzug des Denkens und der Meditation, der Selbstwahrnehmung für Menschen, die in hoher Verantwortung stehen und die ganz wesentlich unsere Gesellschaft prägen, die von der Kirche kaum noch erreicht werden. Also sehr viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, haben vielleicht in der Jugend noch einen religiösen Hintergrund gehabt, aber dann nicht mehr. Und ich bin selber völlig überrascht gewesen, als ich vor gut 10 Jahren damit begonnen habe, dass die Themen, die wir von der Philosophie, aber auch von der Spiritualität des Jesuitenordens her adressieren, dass die tatsächlich eine große Resonanz in den Führungskräften finden.
Darf ich das fragen? Die Einnahmen aus solchen Kursen, die in der Spitze, ich habe das auf Ihrer Webseite nachgelesen, es ist ja transparent, bis zu 8.000 Euro für 5 Tage auf Schloss Elmau kosten. Die fließen nicht in Ihre Geldbörse, Sie sind Ordensmann, sondern wohin?
Die fließen, wir sind eine gemeinnützige GmbH und der Gesellschafter ist der Jesuitenorden und die Zweckbestimmung unseres Instituts ist die Bildung. Das bedeutet, dass die Gewinne, die wir machen, dass die in die Bildungsinstitutionen des Jesuitenordens fließen und davon wird zum Beispiel die Hochschule für Philosophie oder die Schulen, die wir haben, ganz wesentlich auch mitfinanziert.
Gut, dass wir als Deutschlandfunk den Stundensatz jetzt gerade nicht bezahlen müssen für die 20 Minuten mit Ihnen.
Über die Rechnung haben wir noch nicht gesprochen. So, da kann auch was kommen. Warten Sie mal ab.
Okay, wer oder was ist für Sie eine gute Führungskraft?
Eine gute Führungskraft ist jemand, der mit sich selbst im Reinen ist. Das heißt, jemand, der die Aufgaben nicht deswegen macht, um sich selber irgendwas zu beweisen, um anderen irgendwas zu beweisen, der von Anerkennung abhängt, der nicht innerlich frei ist, sondern ein freier Mensch, der mit sich selbst im Reinen ist und natürlich über die Fähigkeiten verfügt, die man dann halt verfügen muss, wenn man Führungskraft ist. Aber ich glaube, das ist das wesentliche Kriterium.
Ich lese mal ein Zitat von Ihnen vor. Auf Ihrer Webseite ist zu lesen, Zitat, es kommt darauf an, die Autorität über das eigene Leben wieder zu gewinnen, Die Herausforderung besteht darin, bei allem äußeren Druck, in allen Sachzwängen und Notwendigkeiten, souverän und innerlich frei zu sein. Zitat Ende. Hört sich gut an, aber wie kommt die Führungskraft genau dorthin?
Ich glaube, wir alle kennen das, dass wir, wenn wir in bestimmte Situationen unter hartem Druck geraten, dass sich da unsere Möglichkeiten zu reagieren sehr einschränken. Bildlich gesprochen, wenn jemand den Knopf bei uns drückt, ja, weil es wirklich eng wird auf einmal bei uns, dann werden wir eng und dann haben wir das Gefühl, es bleibt nur noch eine Reaktion. Ich selber habe als katholischer Priester ja keine Kinder, aber ich kriege von Vätern und Müttern manchmal gesagt, dass sie echt erschrocken sind, dass wenn sie mit ihren Kindern im Streit sind, dass sie dann genau das sagen, was ihre eigenen Eltern ihnen gesagt haben, was sie völlig bescheuert fanden. Aber das blitzt dann irgendwie durch, ja. Und sich selber wahrzunehmen und genau zu merken, was eigentlich in den jeweiligen Situationen in einem selber abgeht. Also diese Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung, zur Mindfulness zu stärken, bringt es dann auch mit sich, dass die Reaktionen, die man im Äußeren an den Tag legen kann, deutlich breiter sind. Das heißt, dass man nicht mehr reduziert wird auf Reizreaktion, sondern dass man in der Lage ist, man nimmt den Reiz wahr, man nimmt die Spannung wahr, den Druck, den das in einem ausübt, aber hat gelernt, damit umzugehen und sich dann selbstbestimmt zu fragen, wie will ich jetzt in dieser Situation reagieren? Also das ist dieser große Unterschied zwischen impulsiv und spontan. Impulsiv ist also, ich kriege einen Reiz und zack, ich reagiere drauf. Aber spontan heißt, ich kriege den Reiz, aber bin in der Lage, die Reaktion einen Moment zurückzustellen. Ja, das kann sehr kurz sein, wenn es spontan sein muss, ja, in Streitgesprächen oder Diskussionen. Aber ich bleibe souverän und Herr meiner eigenen Entscheidung und dem, was ich tue. Das heißt, ich tue das, was ich angesichts der Situation für richtig halte. Und das heißt, authentisch sein können.
Da muss ich aber auch in der Lage sein, ein wenig Distanz zu mir aufzubauen.
Ich glaube, es ist besser, von einem Abstand zu reden, als von Distanz. Also
weil sonst hört sich nach Schizophrenie an.
Ja, genau. Also ich kann nicht Distanz mir gegenüber selbst aufnehmen, genau. Aber ich kann gegenüber den Körperempfindungen, die damit verbunden sind, in einen Abstand kommen, in dem ich sie wahrnehmen kann. Und die Übungen der Meditation, also egal, ob Sie das jetzt im buddhistischen, im christlichen, im hinduistischen Yoga-Kontext oder in einem therapeutischen Kontext machen, da geht es immer darum, am Anfang sozusagen Herrin der eigenen Aufmerksamkeit zu sein. Das heißt, zu versuchen, so gut es geht, die Wahrnehmung auf den Atem zu richten, also auf etwas, was ganz natürlich passiert, dass wir ein- und ausatmen. Und alles andere, Gedanken, Gefühle, Körperspannungen sind auch da. Aber dadurch, dass ich mich mit dem identifiziere, der wahrnimmt, habe ich eben diesen Abstand zu dem, was wahrgenommen wird, was dann eben im Grunde vielleicht Wut, Zorn, Körperspannungen und so weiter sind.
Der Jesuit und Philosoph Michael Bort im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Bort, eines Ihrer Bücher hat den Titel Die Kunst, sich selbst zu verstehen. Verstehen Sie sich selbst?
Verstehen bedeutet da nicht, dass ich jetzt aufschreiben kann oder verbalisieren kann, wer ich bin oder so, aber dass ich mit mir so vertraut bin, dass das, was in mir passiert und was ich tue, nichts ist, was fremd von mir wäre. Also es ist vielleicht so ähnlich wie, wenn man ein Musikstück versteht. Da kann man natürlich auch intellektuell irgendwie rangehen und sagen, was für ein Takt steht das und welcher Ton hat. Aber ein Musikstück zu verstehen heißt vielleicht, dass man eine Heimat in der Musik findet. Und so würde ich sagen können, dass ich mich selbst verstehe, dass ich das Gefühl habe, ja, ich fühle mich bei mir daheim.
Sie machen in dem erwähnten Buch einen Vorschlag in puncto Dankbarkeit, sich abends zu notieren, was oder beziehungsweise wofür man dankbar ist. Ich habe das mal für mich aufgegriffen und ein paar Tage lang umgesetzt. Im angloamerikanischen Sprachraum würde man wohl sagen, das ist mindblowing, also eine unglaubliche Wirkung. Wie funktioniert das?
Das funktioniert so, dass man sich einmal am Tag, also meistens am Abend, den Tag nochmal so durchgeht und sich drei Dinge überlegen soll, über die man sich gefreut hat oder für die man dankbar ist. Das ist auch erforscht worden an einer Universität in Amerika. Robert Emmons ist dann ein bekannter Forscher. Da sind also Studierende in drei Gruppen eingeteilt worden. Die eine mussten sich überlegen, was sie am Tag geärgert hat. Die zweite, was wichtig war. Und die dritte, wofür sie dankbar sind. Die erste Gruppe, das war ganz einfach. Ja, am Ende des Tages, was hat einen voll genervt? Easy. Die zweite Gruppe, das war schon ein bisschen schwieriger. Und für die dritte Gruppe war das am Anfang wirklich schwer. Also der Tag, das kennen Sie vielleicht auch selbst, man ist irgendwie völlig fertig und ist froh, dass man zu Hause ist und dann nochmal zurück in den Tag und wofür ist man dankbar gewesen oder worüber hat man sich gefreut, das ist mühsam am Anfang. Aber man entdeckt das immer, dass da drei Dinge gewesen sind, die einen irgendwie berührt haben, die eine Resonanz in einem hervorgerufen haben. Wenn man das eine Zeit lang macht, dann dreht sich so die Wahrnehmung auf einmal, dass man das Gefühl hat, während das am Tag passiert, wird man viel aufmerksamer auf das, was einen dann freut und was einen wirklich erreicht hat. Und man nimmt das auch viel intensiver wahr. Und diese Studien haben gezeigt, dass also bis ins Blutbild hinein tatsächlich in medizinischen Bereichen eine enorme Besserung stattgefunden hat. Also sehr zu empfehlen, diese Übung.
Ich will jetzt nicht aus meinem Privatleben erzählen, A, weil das peinlich würde und B, unwichtig ist, aber ich nenne mal drei oder zwei nicht delikate Beispiele. Also ich habe mir da aufgeschrieben, die Meise am Meisenknödel, der blaue Himmel über München und drittens ein Gedicht von Ingeborg Bachmann, das ich bei ihrem Mitbruder Christian Rutishauser gefunden habe, den wir auch hier demnächst im Programm haben. Was sagen diese Beispiele über mich?
Interessant ist, dass das zum Beispiel beides Beispiele sind, die ersten beiden, die mit der Natur zu tun haben. Dass es alles Beispiele sind, die sie allein erlebt haben, ohne andere Menschen. Dass es alles Bereiche sind, die in den Bereich der Ästhetik gehen. Also diese Bitte, irgendwie diese Übung zu machen, drei Dinge, über die man sich gefreut hat, das ist fester Teil unserer Kurse auch, wenn wir in Konzernen arbeiten, in mehreren Modulen. Und uns hat mal einer gesagt, er hätte das dann mit dem Ehepartner zusammen gemacht, weil die haben beide sehr viel zu tun und sie abends zu treffen und worüber ist man dankbar. Und dann hat man gemerkt, das geht überhaupt nicht, weil man hat dann auf einmal die Zäsur im Kopf, was kann man weitererzählen und was kann man nicht weitererzählen, ja. Aber das ist genau sozusagen zu gucken, wo erreicht mich eigentlich wirklich was? Und das ist interessant zu sehen, das sind im Grunde Dinge, die haben mit meiner Arbeit nichts zu tun, die haben auch mit meiner Familie nichts zu tun. Da bin ich allein gewesen, ja. Und insofern ist diese Übung wirklich, wirklich sehr hilfreich und sagt eben, wie Sie gemerkt haben, viel mehr über einen aus oft, als man einem so selber bewusst ist da, ja. Aber genau das ist der Punkt, also auch mal längere Zeit zu notieren, was sind das eigentlich für Dinge? Was sagt das eigentlich über einen, ja? Das sind alles stille Beispiele, die Sie haben.
Wobei ich jetzt mal dazu sagen muss, dass ich bewusst keine Familien- und Arbeitsbeispiele genannt habe, weil das vielleicht nicht in die Öffentlichkeit gehört. Also fällt Ihnen spontan ein, wofür Sie gestern dankbar waren?
Ich habe gestern ein wunderschönes Abendessen mit sehr netten Freunden zusammen gehabt und das war sehr schön. Dann ist es so, dass ich meistens recht früh aufstehe. Gestern war das irgendwie 4:30. Meine Morgenroutine ist immer, dass ich zuerst Kaffee trinke und dann Yoga mache, ein paar Yoga-Übungen und dann meditiere. Und in meinem Zimmer brach dann die Sonne ein. Und wenn das langsam draußen hell wird, das ist wirklich sehr schön.
Bleiben wir mal noch einen Moment bei der Dankbarkeit. Wenn ich mich am Ende unseres Gesprächs für dieses Gespräch bei Ihnen bedanke, dann sind Sie der Adressat. Wenn ich nachdenke, wofür ich heute dankbar war, dann hat das zunächst keinen Adressaten. Sehe ich das richtig?
Es hat wirklich keinen Adressaten. Das zeigt auch die Gratitude-Forschung in Amerika, die man da gemacht hat. Das ist so ein bisschen so, manche Theologen sagen so, haha, man ist ja dankbar für sein Leben und an wen richtet sich denn die Dankbarkeit? Weil tatsächlich im Zwischenmenschlichen ist man dankbar jemandem gegenüber. Und da schmuggelt man dann quasi dann den lieben Gott rein und meint Leuten deutlich machen zu können, dass es ihn eben doch geben muss, weil man ja das Gefühl von Dankbarkeit hat. Aber die Forschung zeigt wirklich, dass es eine Dankbarkeit geben kann für das eigene Leben, die keinen Adressaten hat.
Der Schriftsteller Navid Kermani, der hat jüngst in dieser Sendung im Gespräch von seinem Vater erzählt, der am Ende seines Lebens besonders ein Wort im Herzen und auf den Lippen trug, Shukr, Danke. Und sein Sohn Navid Kermani, der hat genau in diese Richtung das gedeutet. Der fügte sinngemäß hinzu, dass aus seiner Sicht die Dankbarkeit eine der religiösen Haltungen schlechthin sei. Also würden Sie ihm widersprechen?
Nein, nein, es ist eine religiöse Haltung für jemanden, der religiös ist. Aber nicht für jemanden, aber sozusagen, ich finde das als ein Argument zu sagen, naja, wenn Menschen dankbar sein können, dann muss sich das auf einen Adressaten richten. Und daran sieht man, wenn Menschen für ihr Leben dankbar sind, das sei irgendwie verkürzte Dankbarkeit, wenn sie das nicht auf etwas Göttliches richtet. Und das ist, glaube ich, kein gültiges Argument.
Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal nachfragen. Sie sind nun mal Jesuit. Was ist Dankbarkeit aus christlicher Perspektive?
Aus christlicher Perspektive ist es die Dankbarkeit für alles. Im Grunde für das gesamte Leben, dass alles ein Geschenk ist, man alles Gute und alles Leid aus Gottes Händen entgegennimmt.
Der Jesuit und Philosoph Michael Bort im Deutschlandfunk. Herr Bort, nun sind Sie der Letzte, der Schmerz, Leid und Tod in so einer allgemeinen Wohl Gefühl, Ratgeber, Hilfe, Haltung wegleugnet im Ratgeberstil.
Dankeschön, das ist mir auch wirklich sehr wichtig.
Also vor dem Hintergrund dessen, was Sie jetzt über Dankbarkeit gesagt haben, ist es möglich, für Leid und Tod dankbar zu sein?
Es ist möglich, aber ich glaube, das setzt eine sehr, nicht nur religiöse, sondern sehr spirituelle oder religiös gesprochen mystische Haltung voraus. Nämlich eine Haltung, die man im buddhistischen Kontext zum Beispiel nennen könnte, die Entfaltung des Buddha-Keims oder der Buddha-Natur in sich. Oder im christlichen Kontext, denken Sie an Meister Eckhart, dass in uns Menschen ein Seelenfunke lebt, theologisch gesprochen der Heilige Geist, der immer mehr in uns Entfaltung sucht und immer weiter entfaltet werden möchte. Und wie der islamische Mystiker Rumi, finde ich, sehr schön sagt, ist der Lohn der Religion ist die Liebe. Und deswegen, wenn man sich auf einen spirituellen Weg einlässt, mit allen Dunkelheiten, die das auch an sich hat, dann geht es darum, immer tiefer in, christlich gesprochen, in diese Liebe Gottes hineinzuwachsen. Und das führt zu einer immer tieferen Bejahung der ganzen Wirklichkeit und eines Nicht-Ausblendens alles Leidens, aller Tragik und allen Todes. Und wenn die gesamte Wirklichkeit bejaht werden kann, weil es nichts mehr gibt, was Gott fern wäre, der Ordensgründer des Jesuitenordens Ignatius von Loyola hat das mal so ausgedrückt, Gott suchen und finden in allen Dingen. Wer aus einer solchen Haltung lebt, der kann dann tatsächlich auch dankbar für den Leid und für Sterben sein und für den Tod sein.
Sollte ich da hinkommen wollen, wie viel Zeit bräuchte ich dafür? Mal ganz praktisch gefragt.
Ja, fangen Sie mal schnell an, würde ich sagen. Also das ist interessant. Es gibt Forschung dazu, die Contemplative Neuroscience, die untersucht die Auswirkungen von Meditation auf solche Haltungen, ja, auf Charakteränderungen, die eben dazu führen, dass man in einer immer tieferen Bejahung der gesamten Wirklichkeit ist. Das geht so ab 60.000 Stunden Meditation los, wo man wirklich merkt, das ist großartig. Ich selber habe dann nachgezeichnet, ich komme so etwa auf 5.000 im Leben. Also ich hätte viel früher beginnen müssen.
60.000 Stunden, das schaffe ich doch gar nicht mehr in meinem Alter.
Deswegen meine ich, sollten Sie lieber mal aufhören zu interviewen und jetzt mal anfangen.
Nein. Okay, wir brechen das jetzt an dieser Stelle ab. Versuchen wir das doch mal jetzt konkret durchzukonjugieren. Wir sind von der Dankbarkeit gekommen über auch schwierige Situation. Nun leben wir gerade in Zeiten, erst haben wir Pandemie 2 Jahre lang erlebt. Das geht jetzt nahtlos über in eine Kriegssituation. Die Nerven vieler Menschen liegen blank. Es gibt noch so ein Modewort, das heißt Resilienz. Wie werden wir oder bleiben wir resilient?
Der erste Schritt ist auch hier die Selbstwahrnehmung. Das heißt, dass ich, auch wenn es mühsam ist und auch wenn es schwer ist, dass ich die Wirklichkeit, meine innere Wirklichkeit und die äußere Wirklichkeit zur Kenntnis nehme. Ja. Dass ich sozusagen sie nicht verdränge, sie nicht haben will, ja, sondern sage, ja, die Spannungen, in denen wir leben in der Welt, die lösen natürlich in uns Spannungen aus. Und in einen Abstand zu diesen Spannungen zu kommen, das ist natürlich erstmal auch attraktiv, denke ich. Weil das heißt, dass man auf diese Spannung nicht unmittelbar reagieren muss.
Erleben Sie das in Ihrer Praxis so, dass die Menschen diese Spannungen, die von außen kommen, dass sie auch wirklich prägt?
Ja, ganz stark so. Ich merke das ja bei mir selbst. Natürlich schlafe ich nicht so gut oder bin angespannter, wenn man jetzt nie weiß, also wenn man abends die Nachrichten wieder hört, also was ist da jetzt wieder Neues da? Ich meine, das ist kolossal anstrengend.
Und wenn ich das selbst wahrnehme, dass es mich anstrengt, dann wird es schon etwas einfacher. Das ist Ihre Grundüberzeugung.
Ja, dann sozusagen merke ich zwar, okay, mein Körper ist angespannt, meine Schultern sind angespannt, der Atem geht anders, als wenn ich völlig entspannt bin. Ja, okay, das ist halt meine Verfassung. Aber in dieser Verfassung kann ich jetzt zum Beispiel tätig sein, Bücher schreiben oder seelsorgliche Gespräche führen oder Kurse geben. Ja, ich muss da nicht anders sein, als ich bin, sondern ich bin dann halt in dieser Verfassung, in der ich bin.
Ich habe bei der Lektüre Ihrer Bücher eines gelernt, das könnte auch wirklich für alle Menschen, egal ob religiös oder nicht religiös, wichtig sein. Also auf den Atem kommt es an, den haben Sie auch gerade angesprochen. Warum ist Ihnen der Atem so wichtig?
Das geht los damit, dass man ja im Umgangssprachlichen auch sagt, wenn man, also jetzt atme erstmal durch oder nimm erstmal 3 Atemzüge, beruhig dich erstmal und so weiter. Das ist also die Wahrnehmung des Atems ganz unmittelbar mit unserem emotionalen Leben verbunden ist, weil es unmittelbar mit unserem Körper verbunden ist und es eben ganz eng, Emotionen ja ganz eng mit Körperempfindungen verbunden sind, ja. Sozusagen, das ist das eine Ende der Latte. Das andere Ende der Latte ist, dass auch in der christlichen Tradition der Atem uns mit Gott verbindet. Denken Sie an die Schöpfungsgeschichte. Da schafft Gott den Menschen aus Lehm, aber was er ihm einhaucht, ist sein eigener Atem.
Ruach. Genau. Oder Ruach.
Ruach, genau. Das heißt, unser Atem ist nicht so geschaffen, wie unser Körper geschaffen ist, sondern unser Atem ist Gottes Atem. Und dahinter steckt, glaube ich, eine ganz tiefe spirituelle Erfahrung, die sich ähnlich auch in anderen Meditationstraditionen findet. Im Neuen Testament wird das dann aufgenommen, wenn Jesus die Jünger, nachdem er auferstanden ist, ihm den Atem geht, er haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Im Neuen Testament ist die Deutung die, dass unser Atem mit dem Heiligen Geist, also mit dem Aspekt Gottes in uns verbunden ist. Und da schließt sich für mich dann der Kreis, dass die Meditation eigentlich heißt, die Wahrnehmung des Atems in der christlichen Meditation heißt, zuzuschauen, könnte man sagen, wie Gott selbst in uns betet, wie es im Römerbrief auch heißt. Das heißt, dem Heiligen Geist in uns immer mehr Raum zu geben. Oder wie ich schon sagte, mit Meister Eckhart, diesen Seelenfunken in uns entfalten zu lassen. Und das ist das große Versprechen des Christentums, dass wir tatsächlich immer tiefer in der Liebe wachsen, zu uns selbst, zu allen Geschöpfen, zur gesamten Wirklichkeit, was dann zur Dankbarkeit auch dem eigenen Tod gegenüber führen kann.
Und um den Bogen nochmal zu schließen zu den Führungskräften, Sie haben es ja deutlich gemacht, Sie arbeiten dort mit Mindfulness, Meditation, genauso wie im Zweifelsfall, wenn gewünscht, mit christlicher Kontemplation, mit Atemübungen. Also es ist Ihnen schon wichtig, dass man es nicht konfessionell eingrenzt.
Wenn Sie vor 50 Jahren meditieren hätten lernen wollen, hätten Sie in ein Kloster gemusst oder nach Indien in einen Ashram und so weiter. Heutzutage findet sich dieselbe Technik der Meditation in therapeutischen Kontexten und eben auch in Wirtschaftskontexten. Bei Google wird zum Beispiel viel meditiert. Das ist durchaus auch kritisch, finde ich. Und da wird durchaus auch die Meditation verzweckt. Und das funktioniert auch nicht ganz. Das ist auch eben auch interessant. Also irgendwann kommt man in der Meditation auch an Phänomene heran, die einen jetzt eben nicht leistungsfähiger machen oder kreativer machen, sondern die einen durchaus mit sich selbst konfrontieren und man in eine Krise kommt. Das wollen die Unternehmen natürlich nicht, ja. Also insofern funktioniert auch das Meditieren dann nicht so, wie es eigentlich, wenn man es wirklich weitermacht dann. Deswegen ist das für mich nicht so sehr die Frage nach dem begrifflichen Rahmen, ob das jetzt innerhalb einer Religion stattfindet oder nicht innerhalb einer Religion stattfindet, sondern was wir vermitteln ist, weil die allermeisten Leute, mit denen wir zu tun haben, tatsächlich jetzt keinen religiösen Bezug mehr haben, ist die Meditationspraxis, wie wir Jesuiten sie auch in unseren Jesuiten-Meditationshäusern lehren, aber in einem anderen Ausdruck, in einem anderen begrifflichen Rahmen.
Was ist denn für Sie der Kern einer guten Meditation, wenn sie denn losgelöst ist von Religion?
Ich glaube, es gibt ein Kriterium für beides, ob die Dunkelheit, das Leid in der Meditation einen Platz hat oder ob es um Stimmungsmanagement geht, dass es mir eben besser gehen soll und irgendwie ich unter Umständen dann noch narzisstischer werde, ja.
Michael Bort, Philosoph und Jesuit und einer der beiden Gründer des Instituts für Philosophie und Leadership und Autor vieler Bücher rund um Spiritualität, Philosophie, Sinnfragen. Danke für Ihre Zeit, danke für dieses Gespräch.
Gerne.
Und damit geht diese Sendung zu Ende. Gleich kommen hier die Nachrichten und dann die Sendung Kontrovers. Christoph Heinemann erwartet Sie zum Thema Gas und Öl aus Russland. Frieren für die Freiheit oder für Putins Krieg zahlen? Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind.